Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in der Schweiz. Ich begrüße Sie aus Berlin, aus der Hauptstadt Deutschlands, zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 11. September 2024. Wenn ich da zum Fenster rausblicke, sehe ich in seiner ganzen Pracht den Deutschen Reichstag. Da läuft gerade eine Generaldebatte zum Haushalt. Und ich freue mich sehr, dass ich zu Gast habe in diesem Programm den Co-Chef und Co-Fraktionsvorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla. Herr Chrupalla, herzlich willkommen hier in unserer Sendung. Ja, wir haben eine kleine Pause. Sie sind da in Debatten drin. Es wird jetzt das Thema Haushalt besprochen. Aber bevor wir einsteigen da in die deutsche Innenpolitik im Parlament, müssen wir über etwas anderes sprechen. Die Nachricht: in Dresden ist eine Brücke eingestürzt. Was ist da genau passiert? Das ist ja unglaublich. Das hat man jetzt noch nicht so häufig gehört, dass in Deutschland die Brücken einstürzen. Was ist da los?
Ja, im Prinzip sinnbildlich für die Infrastruktur in Deutschland. Und es ist die Carola-Brücke in Dresden, die Nacht um 3 Uhr, Gott sei Dank, unbefahren in diesen Minuten, ohne Passagiere, ohne Personal, ohne Menschen, die vielleicht zur Arbeit gefahren sind. Also es ist Gott sei Dank niemand verletzt oder gestorben, das muss man ja auch dazu sagen. Und die ganze, oder ein Teil dieser Brücke ist eben eingestürzt in die Elbe. Und das ist eigentlich ein Zeichen und sinnbildlich, wie die Infrastruktur in Deutschland aussieht.
Und wie alt ist diese Brücke? Also ist die Jahrhunderte alt? Ist das eine neuere Brücke?
Die ist in der DDR-Zeit gebaut worden und ist aber auch seit der Wiedervereinigung kaum saniert worden. Sie hatte einen Sanierungsstau, wie ja viele tausende Brücken in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist eben ein Teilstück eingebrochen und ein anderes Teilstück hängt bereits durch. Ja. Also man muss im Prinzip wahrscheinlich die gesamte Brücke abreißen.
Aber wie erklären Sie sich jetzt das als Politiker, als sind Sie aufgewachsen in Ostdeutschland? Ist das jetzt sozusagen noch die Konkursmasse der DDR, die da zusammenstürzt? Oder ist das tatsächlich auch etwas ein Sinnbild für die Verlotterung der Infrastruktur heute in Deutschland?
Ja, ich denke, das ist ein Sinnbild, wie die Prioritäten in diesem Land gesetzt werden. Wir kümmern uns um Radwege in der ganzen Welt, die gut geteert sein müssen und die eigene Infrastruktur, wo die Menschen auf Arbeit fahren müssen, die verlottert, das ist der richtige Ausdruck, die stürzt ein, das ist ein Unsicherheitsfaktor und zeigt eigentlich sinnbildlich, wo Deutschland steht.
Und glauben Sie, dass so ein Ereignis, das ist ja erschütternd, man kann immer auch Positives drin sehen. Glauben Sie, das ist ein Augenöffner, dass die Leute sagen, also immer mehr Leute sagen, ja, jetzt reicht es, so kann es ja nicht weitergehen. Eben wenn wir Radwege in Peru haben, während unsere Brücken einstürzen, glauben Sie, dass das so eine Art, wie sagt man, kathartische, heilsame Wirkung haben könnte bei aller Schrecklichkeit, was das bedeutet, wenn so eine Brücke einstürzt?
Naja, man muss ja sagen, wenn es nach Augenöffnern geht, in der Migrationspolitik, in der Verkehrspolitik, in der Bildungspolitik, also wie viele Augenöffner braucht eigentlich diese Regierung oder die Landesregierung eigentlich noch? Es gibt genügend Augenöffner. Ich vermute, dass einfach jetzt weitergemacht wird wie bisher und jetzt dieses Sinnbild, dass, wie gesagt, so eine Brücke einstürzt, ja eigentlich zeigt, dass dieses Land endlich aufwachen muss und wieder in Infrastruktur, in Bildung, in allen Bereichen eigentlich dieses Landes, in innere Sicherheit investieren muss, dass der Stau mittlerweile kaum noch einholbar ist.
War das eigentlich ein Thema heute Morgen unter den Parlamentariern? Hat das zu reden gegeben? Haben Sie da irgendein Nachbeben gespürt da in der Berliner Szene?
Also zu diesem Thema wenig. Wahrscheinlich hat man sich auch mittlerweile an solche Meldungen gewöhnt. Aber insgesamt, was man natürlich jetzt auch gemerkt hat, ist, dass wir auch hier gesehen haben, in der Kanzlerdebatte, der Bundeskanzler sich erstmal die ersten 5 Minuten seiner Rede in der Generaldebatte an der AfD abgearbeitet hat, an den Wahlergebnissen, dass man das nicht hinnehmen kann. Also auch das ist eigentlich ein Zeichen, dass man mit diesem demokratischen Votum überhaupt nicht umgehen kann.
Also das ist interessant, ich wollte es gleich ansprechen. Eben der Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Vormittag eine Rede gehalten, im Grunde zum Haushalt, eben Generaldebatte. Und, glaube ich, überraschend, hat er eingesetzt mit den Wahlresultaten in Sachsen, in Thüringen. Jetzt haben wir dann gleich Wahlen in Brandenburg. Und da ist ja die SPD, sind die Ampelparteien, haben sie nicht sehr gut abgeschnitten. Was hat der Kanzler genau gesagt? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Ja, interessant, wie gesagt, ist auch diese Erkenntnis, also man geht nicht auf die Ursachen ein, was eigentlich die Gründe für dieses Debakel auch ja seiner eigenen Partei sind. Die sind in beiden Bundesländern Thüringen und Sachsen einstellig. Das ist ja für eine Kanzlerpartei wirklich desaströs. Und dass man aber diese Ergebnisse nicht hinnehmen möchte, was immer das auch heißt, Ich hätte jetzt erwartet, dass man eine gewisse Demut auch bringt, auch vielleicht mal einen Fehler eingesteht, was ja eigentlich auch hier wirklich alles schiefgelaufen ist. Und ich habe das dann in meiner nachfolgenden Rede auch deutlich gemacht. Ich habe gesagt, das ist eine Bundesregierung ohne Volk. Das Volk folgt ihr nicht mehr. Und die desaströse Politik in der Migration, in der inneren Sicherheit, das sind die Quittungen, die diese Regierung bekommt, in der Energiesicherheit, in der Wirtschaft. Ich meine, es gibt ja etliche Themen, die wir jetzt besprechen können in der Kürze der Zeit, wo Deutschland mittlerweile abgeschlagen ist, wo wir auch als Industrienation nicht mehr wettbewerbsfähig sind und die Bundesregierung eigentlich keine Antworten hat.
Ja, es ist interessant, wenn ich das richtig erinnere, hat er gesagt, wir werden in Deutschland im Grunde diese Wahlresultate nicht hinnehmen. Also wir möchten diese rechtspopulistische Partei zum Verschwinden bringen. Was haben Sie sich gedacht, als Sie das gehört haben vom Kanzler? Also wir wollen diese Resultate nicht akzeptieren oder nicht hinnehmen, also schon akzeptieren, dass sie real sind. Er hat nicht gesagt, es sei Wahlfälschung, aber irgendwie nicht hinnehmen. Was löst das aus?
Naja, eigentlich schmunzeln. Ich muss es ja wirklich so sagen. Und es ist auch wirklich, ich habe das noch nie erlebt, dass ein Bundeskanzler in einer Generaldebatte mit den Wahlergebnissen bzw. mit dem Eindreschen auf die Opposition anfängt. Also ich erwarte ja wirklich in einer Generaldebatte vom Bundeskanzler Antworten. Also im Prinzip auch ein Resultat, was man sich als Demut auch von diesen Wahlergebnissen heraus vornimmt für die weiteren Wahlen und auch, was man dem Bürger anbieten kann. Weil im Endeffekt hat auch dieses Wahlergebnis gezeigt, dass es ein Weiter-so nicht geben kann. Und dass der Bürger endlich einen Politikwechsel möchte. Und wenn er das nicht versteht, dann denke ich, wird auch er nicht mehr lange Bundeskanzler sein.
Die AfD als eine Art Programmersatz der anderen. Also wenn einem nichts mehr einfällt.
Das ist ja im Prinzip das Entstehungsmuster schon der AfD. Ich meine, wir sind ja nicht entstanden, weil die anderen Parteien alle super Politik gemacht haben. Und wir sehen es ja insgesamt in Deutschland, dass gerade das Parteiensystem auch verändert mit anderen neuen Kräften. Und einige werden wahrscheinlich verschwinden. Gucken wir uns die FDP an. Die spielt ja nun im Landtag in Thüringen und Sachsen überhaupt keine Rolle mehr. Auch dessen, weil sie natürlich ihre Politikfelder, Vertretung des Mittelstands, des Handwerks liegen gelassen hat. Und wir haben das aufgenommen. Wir vertreten diese Bevölkerungsschichten, immer mehr Arbeiter, immer mehr Wertschöpfende. Und das werden wir auch in Zukunft machen. Es muss endlich wieder Politik im Interesse Deutschlands gemacht werden. Und wir sind die Einzigen, die die Interessen Deutschlands eigentlich noch im In- und im Ausland voranstellen.
Also ich sehe, Sie sind schon voll im Wahlkampfmodus. Es stehen natürlich auch weitere Wahlen bevor in Brandenburg. Sie haben zwei hinter sich. Sind Sie eigentlich zufrieden mit den Resultaten jetzt in Sachsen und Thüringen? Oder Hand aufs Herz, Herr Rubala, haben Sie mehr erwartet?
Na gut, ich will immer gewinnen. So, und in Thüringen haben wir gewonnen. Das ist ein super Ergebnis, wirklich auch ein historisches, zum ersten Mal stärkste Kraft, auch mit weitem Abstand, fast 10% zum Zweitplatzierten. Das ist auch ein klarer Wählerauftrag, was sich der Wähler wünscht, dass eine Regierung mit der AfD zustande kommt. Und in Sachsen hätte ich mir schon gewünscht, dass wir dort Herrn Kretschmer ablösen, dass wir dort auch stärkste Kraft wären.
Warum ist das eigentlich nicht gelungen? Der Herr Kretschmer ist ja ein interessanter CDU-Politiker, der ja auch sich nicht verschließt gewissen Forderungen der AfD, da diese Brandmauerpolitik, glaube ich, schon mitmacht, aber zumindest rhetorisch auch in seiner ganzen inhaltlichen Ausrichtung doch etwas anders wirkt als gewisse CDU-Politiker, zum Beispiel hier in Berlin. War das das Erfolgsrezept von Kretschmer, dass er eben doch gezeigt hat, er ist ein CDUler, der nicht so vielleicht hart auf einer gewissen Linie fährt?
Ja, das hat schon bei einigen Wählern sicherlich gewirkt. Ich habe ihn ja auch als Raubkopierer und Trittbrettfahrer unserer Position bezeichnet und er kennt natürlich schon sehr gut Sachsen. Das muss man ihm lassen. Er ist sehr bekannt in Sachsen, hat auch einen guten Wahlkampf gemacht, wie ich finde. Das muss man auch neidlos anerkennen. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich mit den Forderungen, wie Sie ja gerade gesagt haben, zum Teil wirklich unsere Forderungen in der Innenpolitik, inneren Sicherheitspolitik, aber zum Beispiel auch in der Außenpolitik, was Forderungen zu Ukraine, Russland angeht, Sanktionspolitik, frage ich mich, mit welchen Partnern will er denn diese Dinge umsetzen? Weil bislang hat das ja mit SPD und Grünen nicht funktioniert. Mit denen wird er wahrscheinlich weitermachen, zumindest ein Teil davon, oder mit BSW. Wir haben ihm angeboten, dass er nur diese Dinge, die er versprochen hat. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt auf die nächsten Tage und Wochen. Die kann er eigentlich nur mit der AfD umsetzen. Und machen wir uns nichts vor, wenn in Sachsen die Bürger die CDU mit knapp 32% wählen, die AfD mit 31%, dann ist doch der Wählerwille eigentlich eindeutig, sondern nämlich, dass sich diejenigen stärksten Parteien auch zusammensetzen, nach Kompromissen ringen und die Schnittmengen, meine ich, sind dort wesentlich größer als zur SPD oder zur Bündnis Sahra Wagenknecht oder zu den Linken.
Ja. Wenn ich die Resultate analysiere aus der Schweiz, ich habe den Eindruck, dass bei den Umfragen im Vorfeld der Wahlen war ja die AfD zum Teil höher drin. Da waren ja, glaube ich, auch 36%. Sie haben diese Zahlen besser im Griff. Hat man am Schluss doch Wirkungen gesehen, diese massiven Kritik der letzten Monate, wo man die AfD ja verschärft sozusagen hier in die Mangel genommen hat? Wie beurteilen Sie das?
Ja gut, natürlich, wenn man die medialen Angriffe insgesamt sieht und auch beurteilt, auch die letzten Wochen und Monate, dann ist dieses Ergebnis insgesamt schon mal sensationell. Ja, also stellen Sie sich vor, wir würden genauso behandelt, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, wie alle anderen Parteien, dann wären wir, denke ich, doch bei 40%. Aber nichtsdestotrotz, der Ostdeutsche lässt sich von sowas nicht mehr beeindrucken, von Schmähungen, von Diskreditierungen, von Diffamierungen. Ja, mittlerweile sind wir alle Nazis, außer Mutti. Also das ist mittlerweile, also jede Kritik wird ja nur noch im Prinzip zwischen Schwarz und Weiß deklariert. Das greift beim Ostdeutschen weniger. Und deswegen sage ich ja auch immer wieder, auch bei diesen Wahlergebnissen, der Osten ist das Thermometer der Bundesrepublik Deutschland. Das kommt im Westen nur zeitversetzt auch, weil auch dort die Zustände irgendwann deutlicher werden, weil natürlich auch das Wohlstandsgefälle wesentlich größer ist.
Ja. Glauben Sie, dass diese Brandmauer Bestand hat? Das ist ja bei Politikern, Politiker sagen etwas, ich war ja auch mal Politiker, Politiker sagen manchmal etwas für die Galerie, für die Öffentlichkeit, aber dann sozusagen hinter den Kulissen klingt es ein bisschen anders. Wir haben auf der einen Seite diese Brandmauer, die Verweigerung, mit Ihrer Partei zu sprechen. Ist das das letzte Wort? Mein Eindruck, wenn ich auch etwas jetzt die Berichterstattung in den Medien angeschaut habe, zumindest die Brandmauer in den Köpfen gewisser Leute scheint schon zu erodieren. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde den Begriff Brandmauer schon höchst gefährlich. Also ich meine, jede Mauer stürzt irgendwann ein und jede Mauer noch dazu in den Köpfen, die bricht auch ein. Und ich meine, Friedrich Merz hat ja diesen Satz mitgeprägt, dann hat er es vergessen, dass er es gesagt hat oder hat sogar abgestritten, dass es von ihm stamme. Daran sieht man ja im Prinzip, dass er das wahrscheinlich, dass ihm das selber mittlerweile peinlich ist. Auf kommunaler, lokaler Ebene gibt es diese Brandmauer nicht, weil es natürlich dort auch Zusammenarbeiten geben muss in den Kreistagen, in den Stadträten, Gemeinderäten etc. Und wir haben ja immer wieder gesagt, gerade wir Ostdeutschen wissen, wie man Mauern einreißt und die werden fallen. Auf kurz oder lang werden wir die Partei der Zukunft sein, wo wir aber auch selbst von uns aus sagen, wir sind immer gesprächsbereit und wir werden immer Gespräche anbieten.
Ja, eben, was kann die AfD eigentlich machen? Es ist ja auch leicht jetzt für eine AfD zu behaupten, ja, da diese Brandmauerpolitiker, diese Merzens und wie sie alle heißen, die sehen es falsch. Was können Sie machen? Was kann Ihre Partei machen? Sie sind jetzt in einer sehr guten Entwicklung, ein starkes Wachstum. Ja, wie können Sie helfen, diese Brandmauer eigentlich zu überwinden? Weil, ich nehme an, in Deutschland möchte der Wähler auch, dass die Parteien in Sachfragen, wo sie die gleiche Meinung haben, zusammenwirken und sich da nicht in diesen Abgrenzungsmanövern verlieren. Was kann die AfD machen, um diese Brandmauer zu überwinden? Was ist da Ihr Plan?
Ja, ich denke mal schon, also erstmal müssen wir uns natürlich nicht für die guten und sehr guten Ergebnisse entschuldigen. Also wenn ich ein Fußballspiel 3:0 gewinne, dann fange ich dann eigentlich an, über die Abwehr zu diskutieren und zu streiten, damit ich das nächste Mal bloß 2:1 gewinne. Also das ist ja ein Stück weit auch Quatsch, was uns da gefordert wird. Also im Endeffekt müssen wir so stark werden, dass die anderen Parteien natürlich auch merken, es geht ohne die AfD nicht. Und wir können sie auch nicht bloß pauschal kopieren. Wir brauchen gutes Personal, das ist auch ganz klar. Wir müssen inhaltlich seriös auftreten. Auch das, denke ich, ist eine Entwicklung, die wir weiter vorantreiben müssen im 11. Jahr der Partei, dass man natürlich auch als berechenbar wahrgenommen wird. Ich denke, das ist schon ein Punkt, den wir auch intern natürlich diskutieren, wo wir uns auch verbessern müssen. Ja. Und ich sage es immer wieder, wir sind nicht von Fehlern befreit und wir haben auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, keine Frage. Ja. Nur wir müssen weniger machen.
Was ist Ihrer Meinung nach eigentlich der größte Fehler, den die AfD gemacht hat in der Vergangenheit?
Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Und ich meine, ich sage es ja immer wieder, wir reden natürlich über Fehler immer intern als extern. Ja, also ich denke,
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, durch ein öffentliches Statement intern zu wirken, weil selbstverständlich dieses Programm so intensiv geschaut wird, dass das natürlich eine klare Wirkung haben kann, wenn der Chef eine Fehler diagnostiziert.
Ist ja klar. Das ist klar. Natürlich, ich habe es ja im Prinzip auch schon angefangen, was Fehler sind. Ja. Wenn ich das positiv umschreibe, meine ich das ja im Umkehr, dass das eigentlich gestärkt werden muss. Also Seriosität, auch inhaltlich. Auch wir müssen mehr auch unsere Kompetenz in den Vordergrund rücken, damit der Wähler auch im Prinzip dieses Vertrauen hat, der AfD auch Regierungsverantwortung anzuvertrauen. Ich denke, da mangelt es teilweise noch in vielen Bereichen, in vielen Politikfeldern, dass wir dort über Inhalte und Sachfragen auch wirklich ernsthafter sprechen. Nicht nur Oppositionswillens, so will ich es mal bezeichnen, und natürlich auch in diesen Gesprächen Kompromissbereitschaft anbieten. Das sollte man schon tun, weil im Endeffekt, Sie haben es richtig gesagt, wir wollen dieses Land voranbringen und in allen Feldern der Politik brennt es ja wirklich lichterloh, um das sinnbildlich mal so zu formulieren. Ja. Und da sollten wir auch bereit sein, zum Wohle des Volkes auch Kompromisse einzugehen.
Etwas, was die Leute an der AfD irritiert, wenn ich mich in Deutschland umhöre, und ich sage jetzt nicht die religiösen Gegner sozusagen, die gar nichts anfangen können mit der AfD, aber doch einige, wo ich würde sagen, vernünftige Stimmen, die sagen mir, ja, die AfD, das ist einfach mit dieser Rhetorik, das ist diese Presslufthammer-Rhetorik, das ist diese apokalyptische Finsternis und tatsächlich bei aller zum Teil auch eloquenten Geschliffenheit, wir Schweizer, die ja noch nicht dieses deutsche sozusagen Eloquenzgehen in die Wiege gelegt bekommen, aber staunen zuweilen, wie da auch im Bundestag also mit einer Virtuosität gewissermaßen aufeinander losgegangen wird. Ist das ein Problem der AfD, dass hier sozusagen eine Tonlage manchmal angeschlagen wird, jetzt nicht vom Inhalt her, was man ihnen vorwirft, aber vielleicht von der ganzen Verfinsterung, eben der Rhetorik, so quasi Endzeit-Rhetorik, Ende Weimarer Republik, die gehen einfach auf alle los, wir werden da nur von Idioten regiert und so weiter. Übertreiben sie es da manchmal? Ist diese Stilfrage, die ja in Deutschland, glaube ich, eine vielleicht auch etwas größere Bedeutung hat als in der Schweiz, vor dem ganzen Hintergrund der Geschichte, ja, drehen sie manchmal zu viel auf in der Partei? Sie sind jetzt ja nicht einer der ganz, ich sage jetzt mal, ja, der
Aufdreher.
Ja, so stört sie das manchmal auch oder sagen sie, nein, das ist eben genau unser Auftrag, wir müssen diese Missstände in unverblümtester Art und Weise zum Ausdruck bringen. Oder haben Sie Verständnis für diese Stimmen?
Beides. Ich habe für beides Verständnis. Erstens mal ist es natürlich klar, wir sind eine Partei mit unterschiedlichen Charakteren, wie jede andere Partei auch. Und natürlich gibt es Vokabular, was mir nicht unbedingt gefallen mag. Aber ich sage mal, wir sind kein monolithischer Block. Wir haben verschiedene Strömungen in unserer Partei. Und jeder macht sich natürlich auch in Deutschland persönlich unterschiedliche Gedanken, ist vielleicht auch ein Stück weit verzweifelt, was auch mal in einer Rede zum Ausdruck kommt. Ich möchte natürlich trotzdem die Unterscheidung auch bringen, und das mache ich selbst bei mir, zwischen einer Wahlkampfrede auf einem Marktplatz zu einer Bundestagsrede. Ich denke, diese Unterscheidung, die muss es geben. Ja. Und man will natürlich auch, und das ist auch sicherlich in der Vergangenheit von uns auch praktiziert worden, ein Stück weit gehört werden, auffällig in der Weise auch werden, weil man wird ja kaum gehört als AfD, als Opposition. Wir werden ausgegrenzt in vielen Auftritten im Fernsehen. Also unsere Medienpräsenz ist ja dort wirklich unterdurchschnittlich, obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja zur Ausgewogenheit verpflichtet ist. Und deshalb verstehe ich auch Parteifreunde, wenn sie auch mal etwas derber sind. Ich sage mal, solange es nicht beleidigend ist und wirklich absolut deplatziert, halte ich das alles noch für in Ordnung. Wir sind eine freie Demokratie. Und es ist auch in einer Demokratie aushaltbar. Es gab viele Debatten in der Vergangenheit, auch im Deutschen Bundestag, zwischen Wehner und Strauß etc., die auch sehr verbissen gehalten wurden. Also das, denke ich mal, hält auch die Demokratie in Deutschland locker aus.
Ja, als Schweizer fällt mir einfach auf, aber ich habe natürlich nicht diesen tiefen Einblick, als Schweizer fällt mir einfach auf, dass aufgrund der ganzen Geschichte auch natürlich der Angriffe auf Institutionen, es hat ja in Deutschland, meine, jetzt ist ein Klischee, hat natürlich wahnsinnig geknallt, jetzt sind wir auch politisch im 20. Jahrhundert, hat es unglaubliche Auseinandersetzungen gegeben. Da ist mir aufgefallen, im Verhältnis vielleicht zur Schweiz, dass wenn man hier Politiker also mit einer unbedingten Rhetorik angreift, dass doch die Leute etwas ein Unbehagen beschleicht. Die haben sich gedacht, oh, die gehen jetzt so auf die los, eben hält unser institutionelles Gebilde das aus. Hören Sie manchmal diese Kritik auch aus AfD-Kreisen, dass Ihnen Leute sagen, jetzt aus Ihrer Wählerschaft, du, dreht nicht zu sehr auf, also übertreibt es nicht, oder? Ja. Es gibt ja auch den Rausch des Politikers, wenn er da am Mikrofon steht und das Publikum jubelt ihm zu, dass man Freude hat, auch an zugespitzten Formulierungen. Aber eben,
ja, natürlich gibt es das auch. Man muss ja immer sagen, wenn man natürlich auch mal eine enthusiastische, tolle, kraftvolle Rede gehalten hat, man muss ja auch wissen, wie kommt man eigentlich wieder runter? Also wie kommt man auch in einen Rededuktus, der wieder versöhnlich ist, ja, und der auch die Bevölkerung versteht, ohne dass man zu sehr auf den Putz haut. Also das muss man natürlich auch ein Stück weit berücksichtigen. Ich denke, man muss die Klaviatur insgesamt gut spielen und dazu gehört alles. Also nochmal, natürlich gibt es da auch Kritik von außerhalb, aber Sie müssen ja immer auch sehen, wie werden wir als Politiker der AfD angegriffen. Wir werden pauschal beschimpft als Faschisten, als Nazis. Das ist ja schon die höchste Latte der Beschimpfung. Also ich meine, wenn ich ein Nazi oder Faschist bin, meiner Meinung nach, aus meinem Geschichtsverständnis, Schlimmer geht es ja nicht mehr.
Aber es ist natürlich auch der höchste Grad der Verzweiflung, oder?
Wenn man
natürlich jemandem nur
das
mehr
ist sagen Umkehr kann, genauso,
genau. Ja. Also wenn du nur noch sagen kannst, der ist der Nazi, dann hast du keine Argumente mehr. Und ich glaube, das ist ja im Grunde eines der ganz großen Probleme ihrer Partei. Man hat noch gar nicht angefangen, sie sachlich zu kritisieren. Man hat ihnen einfach die deutsche Geschichte um die Ohren geschlagen, ein paar Gutachten des Verfassungsschutzes, aber eigentlich im Inhalt. Wenn man mal genau da etwas auf den Zahn fühlt, ja, was wollen jetzt die genau? Was machen die genau in der Außenpolitik? Wie sehen dann die Lösungen in der Asylfrage genau aus? Im Grunde haben sie noch gar keine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD in Deutschland. Oder sehen Sie das anders?
Ja, da muss man ja die Frage stellen, warum ist es so? Und man weiß ja, warum es so ist, weil dann müsste man ja eventuell, und das ist ja auch Demokratie, dem Gegenüber, oder Toleranz, so wie ich es mal bezeichne, dem Gegenüber mal Recht geben. Mhm. Und das wäre das Schlimmste, wenn man der AfD mal Recht geben
würde. Ja gut, als Oppositioneller können Sie nicht da
erwarten, nein, aber man
dass Ihnen die Konkurrenz noch auf die Schultern klopft.
Das nicht, aber man kann sagen, es ist ein guter Vorschlag. Mhm. Ich meine, mit Recht geben ja nicht, wir müssen uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber es ist ein guter Vorschlag. Ich meine, wir sehen es doch aktuell, das Thema Migration hat ja nur den Sommer 24 beherrscht. Mhm. Und die Vorschläge, wenn ich sie jetzt höre, Grenzsicherung, Grenzkontrollen, die nächsten halben Jahre, wird zurückgewiesen, abgewiesen. Also da muss ich mich ja selbst zwicken. Mhm. Das sind ja Vorschläge, die wir vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren immer wieder gestellt haben. Und jetzt mittlerweile überholt man uns ja in diesen Forderungen. Ich bin bloß gespannt, ob man es umsetzen kann und vor allen Dingen, wie man es umsetzen kann.
Und, beunruhigt Sie das oder sagen Sie, das ist ein Triumph der AfD, das ist ein Triumph der Opposition, dass die anderen jetzt gezwungen worden sind, unsere Themen zu übernehmen? Oder sagen Sie, um Himmels Willen, jetzt nehmen die uns die Butter vom Brot?
Nein, dadurch, dass so viel Butter noch überall rumliegt, haben wir noch so viel Butter zum Brot schmieren. Das reicht noch für die nächsten Jahrzehnte, meine ich. Aber ich sage mal, das ist natürlich ein Triumph für uns als Partei. Aber nochmal, hier geht es ja auch als allererstes um Deutschland. Das ist ein Riesentriumph für Deutschland, wenn die Migration endlich begrenzt wird, vor allem die illegale Migration begrenzt wird und wenn hier endlich für Ordnung und Sicherheit gesorgt wird. Das ist doch die Hauptaufgabe eines Staates, auch die Glaubwürdigkeit eines Staates in den Vordergrund zu stellen. Und für mich geht es immer erst um Deutschland, dann um die Parteien und dann um die Personen.
Migration, sind Sie zufrieden jetzt mit den Maßnahmen der Bundesregierung, die ja an der Grenze jetzt anfängt, Leute zurückzuweisen? Man hat auch, ich habe schon Filme gesehen, da sagt man, aus der Schweiz werden die Leute einfach quasi nach Deutschland geschleust. Die müssen da ganz stark zurückbinden. Geht das in Ihre Richtung? Sagen Sie da, doch, das ist gut? Oder wo ist das Problem jetzt, diese Maßnahmen, die ja eben in eine AfD-Richtung gehen?
Ja, man muss schauen, wie die nächsten Wochen, Monate auch umgesetzt werden und ob es wirklich stattfindet. Und da habe ich noch ein bisschen Zweifel, weil ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit gehört, warum es nicht geht. Weil man die Grenze nicht schützen kann, war das erste Argument, weil man kein Personal hat. Jetzt ist die Frage, wie hat sich das jetzt in 14 Tagen geändert? Also wir haben jetzt immer noch kein Personal und ich weiß nicht, ob der Grenzschutz wirklich so wirksam kontrollierbar ist. Aber es ist natürlich schon mal der richtige Weg, auch dass wir jetzt wieder, und das ist ja erstaunlich, zu Dublin zurückgehen, also zu den Dublin-Verordnungen, dass dort der Asylbewerber, wo er zuerst europäischen Boden betritt, einen Asylantrag stellt. Das sind ja im Prinzip europäische Gesetze, die seit Jahrzehnten oder seit Jahren existieren, die überhaupt niemand interessiert haben, auch nicht in der EU. Und jetzt fängt man an, diese Gesetze wieder für gut zu empfinden und auch endlich mal durchzusetzen.
Also Sie sagen mit anderen Worten, das, was jetzt versprochen wird, ist im Grunde die Umsetzung dessen, was man eigentlich sowieso immer hätte machen müssen, weil es der gesetzliche Rahmen ist.
Absolut. Und dass es möglich ist, wenn man schauen, ich meine, wir reden jetzt von, man hat sich feiern lassen, diese Bundesregierung, von 28 Abschiebungen. Wir haben ausreisepflichtig über 300.000, die sofort das Land verlassen müssten. Also wenn ich da mal kurz querrechne, würde das bei dem Tempo 28 pro Tag, ich glaube, um die 34 Jahre dauern, bevor die illegal hier sind, erstmal weg sind. Okay. Und da reden wir noch nicht von dem neuen Zuzug. Ja.
Was ist die wichtigste Maßnahme Ihrer Meinung nach, die die Bundesregierung zwingend ergreifen müsste, um dieses Migrationsproblem zu entschärfen, zu stoppen, vielleicht sogar zu lösen? Also, eine Maßnahme, die wichtigste, wo Sie sagen, das müsst ihr machen, alles andere ist Schaufensterdekoration.
Also zuerst mal, um das auch glaubwürdig zu machen, im großen Stil diejenigen abschieben, außer Landes bringen, die hier nichts zu suchen
haben. Und wenn das Land das nicht aufnimmt, wenn die sagen, ja, wir wissen gar nicht, woher kommen die, haben ja keine Pässe, wir nehmen doch die nicht.
Das ist ja genau der Punkt, den ich auch immer wieder fordere, wenn man jetzt sagt, wir schieben jetzt ab nach Afghanistan, nach Syrien. Ja, das ist in der Tat überhaupt nicht so einfach möglich. Und das ist aber die Aufgabe auch einer Außenpolitik, einer Außenministerin, hier endlich diplomatische Beziehungen oder auch Gespräche. Ich meine, die Regierung in Afghanistan und Syrien mag uns nicht gefallen.
Ja.
Aber man muss doch mit diesen Regierungen reden, damit man diese Abschiebung...
Aber irgendwie löst
richtigerweise, das? Ja, man muss mit diesen Regierungen reden. Ja. Und natürlich kann es auch Geld kosten.
Ja.
Ja, aber das ist wesentlich günstiger, als sie hier weiter im Sozialsystem zu belassen. Mhm. Und das ist die Aufgabe einer Außenministerin, nicht wie eine Elefantin im Porzellanladen durch die Welt zu reisen, sondern diplomatische Beziehungen bzw. Gespräche mit den Regierungen führen.
Wie groß ist die Überschneidung von Ihrem Programm mit dem, was Sie möchten, mit dem, was der Friedrich Merz jetzt von der CDU fordert? Würden Sie sagen, das ist deckungsgleich? Geht Merz weiter, weniger weit? Sind da im Prinzip schon die eigentlich politischen Voraussetzungen da, dass eine Mehrheit zwischen CDU und AfD dieses Problem tatsächlich im einvernehmlichen Sinne mit den gleichen Lösungsvorschlägen in den Griff kriegen könnte?
Ja, wir orientieren uns jetzt nicht nach der CDU, was Lösungsvorschläge angeht. Natürlich schauen wir sehr gespannt, dass dieses Kopieren und dieses Übernehmen, ja, auch Friedrich Merz will natürlich Wahlen gewinnen, das ist uns völlig klar. Am Ende hat er sich genauso auch verhalten. Die CDU ja sowieso, sie regiert ja in vielen Ländern. Deswegen dieses Unglaubwürdige, was sie jetzt selber fordert. Die CDU regiert in Nordrhein-Westfalen und zum Beispiel auch in Sachsen. Sie hätten also dort, weil das auch Länderaufgabe ist, primär diejenigen, die abgeschoben gehören, schon längst abschieben können. Auch der Attentäter von Soling hätte können, die Regierung in Nordrhein-Westfalen, Wüst, Herr Innenminister Reul, hätte die abschieben können. Warum hat man es nicht getan? Also ist das ein Stück weit Schaufensterpolitik, um sich wieder beliebt zu machen, um auf die Regierung Scholz einzudreschen? Ich erwarte davon dieser CDU ganz ehrlich nicht viel.
Was ist Ihre Beobachtung jetzt nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen? Verändert sich da etwas? Unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann hat in der deutschen Ausgabe der Weltwoche geschrieben, dass er doch, wenn er etwas auf die Reaktionen abstellt, wenn er sich etwas die Zeitungen anschaut, dass sich doch irgendwie ein veränderter Umgang mit der AfD abzeichnet. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eben viele Verlagshäuser gesehen haben, du, wenn da 30% der Leute das wählen, können wir ja nicht mit unseren Zeitungen permanent 30% der Leserschaft beleidigen. Sehen Sie da eine gewisse Entkrampfung oder was ist da Ihr Einblick?
Na gut, das muss man beobachten. Wir sind jetzt erst 14 Tage nach den Wahlen. Ich fand zumindest auch bei unserer ersten Bundespressekonferenz nach den Wahlen, dass die Journalisten doch sehr zurückhaltend waren, dass man das jetzt doch mit Respekt sieht, auch die Ergebnisse. Ich habe das heute auch in meiner Rede gesagt. Ich habe gesagt, macht genauso weiter. Wenn ihr meint, dass das richtig ist, macht genauso weiter. Auch für viele Verlagshäuser, auch im Osten, wo ja wirklich an den Lesern vorbeigeschrieben wird. Und im Endeffekt ja das Interessante in den Leserbriefen steht und nicht, was der Journalist XY schreibt. Das Missverständnis, was der Osten eigentlich damit auch ausdrücken will, ist immer noch da. Ich denke, da hat man den Schuss noch nicht gehört. Man begreift den Ostdeutschen auch nicht. Man sieht ihn als schwer erziehbar an, man belehrt ihn. Herr Merz hat ja auch gesagt, wir müssen dem Ostdeutschen es eben besser und länger erklären als dem Westdeutschen. Ich meine, Entschuldigung.
Wobei schwer erziehbar ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal.
Deswegen sage ich ja auch immer, wir bleiben auch schwer erziehbar im Osten. Ja, weil wir wissen das, wie Regierungen den Ostdeutschen bevormunden wollten. Und deswegen sage ich mal, da muss ich aber ein Stück weit lächeln, dass viele eben nicht den Osten verstehen wollen. Und nochmal, der Osten ist das Thermometer. Also diese Probleme, die ja im Osten also wirklich als Alarmsignal kommen, weil viele Menschen sich was aufgebaut haben, was sie in Gefahr sehen durch diese Wirtschaftspolitik zum Beispiel, das kommt natürlich im Osten viel eher auf die Straße, auch auf den Druck, auf den politischen Druck. Und das haben viele westdeutsche Politiker, ich muss mal so ehrlich sagen, immer noch nicht erkannt.
Sie sind der Chef oder der Co-Chef einer Partei, die gemäß deutschen Behörden als gesichert oder Teile davon als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden. Sie haben den Verfassungsschutz auf den Fersen. Wie so eine dunkle Wolke schweben da diese Begriffe über Ihnen. Die werden auch immer wieder gegen die AfD verwendet. Wie gehen Sie damit um? Und was sagen Sie zum Beispiel Zuschauern in der Schweiz, die sagen, ja, aber diese AfD, das ist eine rechtsextreme Partei, mit denen kann man ja nicht zusammenarbeiten. Die haben recht, dass sie da eine Brandmauer errichten. Das sind einfach, das ist die Schmuddelpartei schlechthin, mit denen darfst du nicht sprechen. Was entgegnen Sie Leuten, die so mit Ihnen sprechen, die sagen, ja, um Himmels Willen, ihr müsst doch mal das loswerden. Gesichert rechtsextrem.
Ja, ich denke, loswerden wir es nur, wenn wir selbst in politischer Verantwortung sind. Wenn wir die Innenministerien besetzen, weil ich meine, es ist eine Behörde, die natürlich politisch instrumentalisiert, weisungsgebunden ist. Im Übrigen genauso.
Weisungsgebunden heißt?
Kann ich Ihnen genau, kann ich mal den Vergleich bringen, weisungsgebunden genauso wie das RKI. Das RKI hat ja im Prinzip von der Politik gesagt bekommen, was sie der Bevölkerung sagen können. Genau das Gleiche passiert mit dem Verfassungsschutz.
Gut, eine Nazi-Phase kann ich nicht dem Verfassungsschutz sagen. Du, jetzt müsst ihr da ein Gutachten machen mit der AfD. Und da steht dann am Schluss gesichert rechtsextrem.
Das ist aber passiert. Und genauso umgekehrt ist es passiert in den Ländern. Wir sind in Sachsen als sogenannt gesichert rechtsextrem. Und man muss sich ja vorstellen, weil sie sagen, wie wollen wir reagieren? Wir klagen in Sachsen, damit wir die Akten einsehen können, damit wir die Begründung erstmal erfahren. Die Begründung, warum wir als gesichert rechtsextrem eingestuft wurden. Wir wissen es nicht. Man gab uns keine Begründung. Es gab eine Pressemitteilung und das war's. Mhm. Das wäre so, als wenn ich sage, der Köppel, der klaut permanent Parfüm in der Abteilung, aber ich kann es nicht beweisen. Ja. Das geht doch nicht. Also ich meine, wenn ich mich wehren will in einem Rechtsstaat, muss ich doch auch wissen, warum.
Muss eine beschwerdefähige Entscheidung oder irgendetwas geben.
So ist es.
Das haben sie nicht. Also sie haben nie Einblick. Also sie sind der Angeklagte, aber sie sehen eigentlich nicht genau, wie man diese Anklage genau
benennt. In Sachsen sehen wir es nicht. Auf Bundesebene als Verdachtsfall sehen wir natürlich, da werden irgendwelche Facebook-Einträge vorgeführt. Ja, aber ich meine, man weiß auch, und das musste der Verfassungsschutz ja auch eingestehen, dass man programmatisch in unserem Programm, in unseren Inhalten, da findet man nichts. Mhm. Und da ist auch nichts.
Mhm. Das, was man gegen sie in Anschlag bringt, das ist ja auch schon festgestellt worden, sagt, ja nein, die AfD, die will jetzt nicht irgendwie einen Führerstaat und einen Angriffskrieg wie in den 30er Jahren machen, klar, aber das, was man ihnen vorwirft, ihrer Partei, ist, dass man sagt, ja, die haben einen sogenannten ethnischen Volksbegriff, einen völkischen Volksbegriff. Ich kenne diese Akten auch nicht, aber das ist ja so etwas, was immer wieder herumgeistert, dass, ja, das ist quasi die sind nur für die Bio-Deutschen und einer, der nicht so und so viele Generationen in Deutschland gelebt hat, wenn die an die Macht kommen, dann müssen die dann alle gehen, die werden dann zum Land rausgeworfen, so in dem Sinn. Aber das ist ja der Begriff, der kommt, dieser ethnische Volksbegriff, also dieses Blut- und Bodenmäßige, das ihnen da vorgeworfen wird. Was sagen Sie zu dem?
Ja, auch das ist nicht haltbar und es hat im Prinzip auch das Gerichtsverfahren, was wir in Köln geführt haben, auch gezeigt. Auch das ist nicht mehr der Hauptvorwurf, weil es nicht mehr haltbar ist. Und ich will es hier nochmal deutlich sagen, es gibt keine Unterscheidung für uns, für diejenigen, die kulturell Deutsche sind und die zugewandert und einen deutschen Pass haben. Für uns gibt es keine Staatsbürger erster und zweiter Klasse.
Mhm. Was man beobachtet, und das wäre vielleicht noch der letzte Punkt in unserem Gespräch, was man beobachtet von außen, sie sind präsenter. Also die Partei wird jetzt doch stark, man setzt sich damit auseinander. Man hat viele Artikel auch in der Schweiz lesen können über Björn Höcke, sogar Artikel mit Fragezeichentiteln, was da den Verfassungsschutz angeht und so weiter. Also noch einmal vielleicht zum Schluss der Lichtblick. Sehen Sie da den Beginn einer vielleicht aus Ihrer Sicht sachlicheren Auseinandersetzung, inhaltlicheren Auseinandersetzung, eine gewisse Abrüstung der Begriffe oder sind wir da noch nicht ganz an diesem Punkt angelangt in Deutschland?
Ja gut, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir wirklich, weil ich meine, uns geht es um das Land, uns geht es um Deutschland und wir sind gerne bereit, auch Vorschläge auch so natürlich an die Bundesregierung oder auch an die Regierenden heranzutragen, dass sie dem Land nutzen, dass sie den Bürger nutzen. Und wir sind immer bereit, auch guten Vorschlägen anderer Parteien zuzustimmen. Das haben wir in der Vergangenheit immer getan. Und ich würde mir wünschen, dass man auch unsere guten Vorschläge mal akzeptiert, auch mal sich durchliest und nicht pauschal in die Ecke schleudert oder sich überhaupt nicht durchliest. Ich denke, das gehört für einen guten Demokraten zum Grundethos. Und nochmal, um das Thema Brandmauern auch aufzunehmen, man sollte als Demokrat auch mit jedem reden. Ich denke, das ist auch eine Verantwortung, dass man mit jedem redet. Es muss mir ja nicht die Meinung von XY passen. Ja, ich muss sie auch nicht teilen und übernehmen. Aber das Reden, damit fängt man doch an, Brandmauern einzureißen und auch im Prinzip verbal abzurüsten, weil man sich natürlich unterhält und im Gespräch ganz andere Dinge wahrnimmt, als wenn man sich nur von Medien berieseln lässt oder mit Kommentaren im Prinzip beeinflussen lässt. Das wäre der erste Schritt. Und ich denke, man sieht ja jetzt mit diesen Wahlen im Osten, dass an der AfD die nächsten Jahre sowieso nicht vorbeizukommen ist.
Sie sind ja in einem Land aufgewachsen, das auch eine Mauer kannte. Nicht eine Brandmauer, sondern eine Berliner Mauer, einen eisernen Vorhang. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Was denkt ein ehemaliger Bürger der DDR eben über diesen neuen Mauerbau da in den Köpfen und auch in den politischen Debatten?
Naja gut, ich finde es ja wie gesagt schön, weil das ist ja so ein Bild, was man dann auch aufbaut, gerade bei den Ostdeutschen, was eigentlich der größte Fehler ist, wenn man das als Brandmauer bezeichnet, weil wir sind es gewohnt, Mauern einzureißen und wir werden auch diese Mauern einreißen und jeder, der im Prinzip Mauern gebaut hat, ist gescheitert, von Erich Honecker angefangen bis zu denjenigen. Und wir werden sie wieder einreißen. Der Bürger sieht sehr wohl, wer glaubwürdig ist, wer auch, auch mal ein Stück weit auch mal das sympathisch und auch ein bisschen lustiger findet. Man muss ja auch nicht immer mit einer riesen Verbissenheit in alle Debatten gehen, sondern auch ein bisschen Selbstironie bringen. Wir Ostdeutschen sind da eigentlich bekannt für ein bisschen Ironie und wir Sachsen haben sowieso einen Dickschädel. Also von daher denke ich, wird man sehen, dass die nächsten Jahre und auch Monate mit der AfD eine gute Politik gemacht wird. Ich werde natürlich auch das in unsere Partei hineinbringen und auch in Zukunft natürlich auch unsere Mitglieder dahingehend so motivieren, dass wir auch weiter seriös Politik machen.
Ja. Und muss die AfD eigentlich eine Brandmauer bauen gegenüber den ganz Rechten? Das ist ja auch eine Forderung, dass sie auch noch eine Brandmauer bauen. Was sagen Sie zu diesen Vorstößen?
Wissen Sie, es gibt Konkurrenz in allen Parteien, in allen Richtungen. Ja, ich fange aber auch nicht an mit diesen rechts, links, oben, unten, Bild, quer und sowas. Das bringt ja nicht, das bringt ja die politische Diskussion nicht weiter. Am Ende, Sie hatten es ja richtig gesagt, wir müssen mit Argumenten überzeugen. Und wenn die Argumente besser sind, dann wird man uns wählen. Und ich rede mit allen Parteien, die im Parlament vertreten sind. Ich fange jetzt nicht an, über jede Kleinstpartei, über jedes Stöckchen zu springen, ob ich mit denen jetzt koalieren möchte. Dazu muss ich doch keine Aussage bringen. Als allererstes wird natürlich der Bär erlegt, das Fell wird nachher verteilt. Und dann wird man sehen, welche Schnittmengen man vor allen Dingen hat. Und am Ende ist es immer eine Entscheidung auch der gesamten Partei. Das entscheidet nicht Tino Chrupalla oder Alice Weidel, sondern der Parteitag oder auch die Gremien.
Und wie geht es weiter mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Die Zeit läuft uns davon, es gibt so viele interessante Themen, aber trotzdem, das müssen wir noch ansprechen. Wie sehen Sie diese Dimension, diese Entwicklung? BSW, AfD, sind das Optionen oder ist da schon auch, wie sagt man, der Narzissmus des kleinen Unterschieds, dass man sich abgrenzt und eben verbrandmauert und so weiter?
Auch das muss man sich jetzt die nächsten Wochen und Monate angucken. Man scheint ja doch noch eine große Blackbox zu sein. Und das ist bei der BSW selbst so. Da kennen sich ja viele untereinander noch nicht mal, was ich so höre. Und am Ende wird man sehen, ob sie bloß zum Steigbügelhalter der alten falschen Politik dienen, was ich zum Teil ja jetzt sehe. Ja, oder ob es wirklich das Parteiensystem dahingehend erweitert hat, auf der linken Seite oder auf der Seite, was eher der SPD und für die Linken und auch für die Grünen der Sargnagel sein kann. Also es ist eine interessante Konstellation. Ich habe da vor BSW persönlich nicht große Angst. Und man sieht ja auch die Wählerwanderung, sie hat uns nicht groß wehgetan, sondern sie hat eher den etablierten Parteien wehgetan. Und damit müssen sie sich als allererstes auseinandersetzen.
Letzter Punkt noch, was kommt in Brandenburg heraus? Womit rechnen Sie? Was ist dazu zu erwarten? Die Wahlen am 22. ist das richtig?
Am 22. September. Ich wünsche mir natürlich, dass wir dort deutlich gewinnen. Ich freue mich ja auch, dass Herr Woidke dort auch das angekündigt hat. Er hat ja gesagt, wenn ich verliere gegen die AfD, trete ich ab. Da muss man ja erstmal Respekt zollen und wir werden ihm natürlich die in die wohlverdiente Rente schicken. Das ist unser Auftrag, ihn natürlich dann auch sozusagen mit diesem Ergebnis in die Rente zu schicken. Aber ich würde mir wünschen, dass sich der Bundeskanzler, der der gleichen Partei angehört wie Herr Woidke, dass es eben gleich tut und auch zurücktritt. Weil das wäre eigentlich konsequent, wenn man im Prinzip eine Regierung führt ohne die Unterstützung des Volkes, ist es Zeit zu gehen.
Herr Chrupalla, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen es, in Deutschland, da passiert Interessantes, da bewegt sich etwas in der Politik, die Dinge werden zur Kenntlichkeit entstellt, es gibt Veränderungen, Dynamiken und wir sind gespannt und als Schweizer natürlich sowieso, denn Deutschland ist für uns so ein wichtiges Land und wir wünschen uns natürlich, dass es Deutschland gut geht, dass man da zusammenfindet und am Schluss eine Politik macht, die am Ende natürlich im Interesse nicht nur der Deutschen, sondern auch von uns allen sind, weil Deutschland halt einfach von der kritischen Größe her halt etwas größere Lasten zu tragen hat, als wir da, der Kleinstaat hinter den Bergen. Ganz herzlichen Dank, Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie dran und wir halten Sie auf dem Laufenden, was da passiert. Im Land der leider einstürzenden Brücken im Moment, aber dort, wo etwas einstürzt, kann ja auch hinter etwas aufgebaut werden. In diesem Sinne, bis bald, wir melden uns zurück.